Bevor wir miteinander auf Gottes Wort hören, möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, es ist so wunderbar, dass wir deine Gnade vor Augen haben dürfen, dass wir dir besingen dürfen. Wir danken dir, dass du deine Gnade uns erwiesen hast am Kreuz von Golgatha, wo du für uns gestorben bist, dass wir durch den Glauben an dich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Danke, dass du jetzt auch mitten unter uns bist durch deinen Geist und öffne du unsere Herzen für dein Reden durch dein Wort. Amen. Die meisten von uns werden wahrscheinlich die Redewendung kennen, Gnade vor Recht ergehen lassen. Und diese Redewendung gebraucht man dann ja im Alltagsleben, wenn ein begangenes Unrecht, wenn ein begangener Fehler für einen wie keine Konsequenzen hat, dann wird einem Gnade vor Recht, dann erfährt man Gnade vor Recht. Bei mir war das mal so, als die Deborah, unsere jüngste Tochter, sie ist inzwischen sogar 6 Jahre alt, geboren wurde, da habe ich damals meine Frau ins Spital gefahren, es war mitten in der Nacht und ich bin ein bisschen schneller unterwegs gewesen, wie erlaubt. Und dann hat es Blitz gemacht. Wir wurden geblitzt. Und dann habe ich die Behörden angeschrieben, ob sie nicht unter den Umständen Gnade vor Recht ergehen lassen könnten. Und die Antwort war, leider nein. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber wir können uns auch fragen, wie sieht das aus, wenn Leute an uns ein Unrecht verüben, sind wir in so einer Situation auch dafür, dass wir Gnade vor Recht ergehen lassen? Oder sind wir in der Situation eher dafür, nein, hier muss Recht Recht sein und das mir, an mir verübte Unrecht muss wieder gut gemacht werden? Sind wir da auch dafür, Gnade vor Recht ergehen lassen? Und wichtiger wie diese Frage ist noch, wie sieht das bei Gott aus? Wie sieht das bei Gott aus mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Recht und mit seiner Gnade? Dazu wollen wir heute den Predigttext anschauen aus Psalm 103, Abvers 6. Dort steht, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Das, was wir hier gelesen haben, ist ein einziges Loblied auf die Barmherzigkeit und wunderbare Gnade Gottes. Doch jetzt ist ganz interessant, wenn wir nochmal an den Anfang von diesem Bibeltext schauen. Habt ihr es noch vor Augen? Da steht, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht. Hier in Vers 6 ist überhaupt nicht die Rede davon, Gnade vor Recht ergehen lassen. Und so ist es bei Gott. Bei Gott werden Gnade und Barmherzigkeit und sein Recht, seine Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausgespielt, sondern beides kommt miteinander daher. Dass Gott Gerechtigkeit übt, dass er Recht schafft, ist ein Aspekt davon, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der uns seine Liebe erweist. Und das wird ganz schön zum Ausdruck gebracht, wenn wir den Vers 6 und 7 miteinander anschauen. Da steht: Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Der David, der ja etwa 1000 vor Christus gelebt hat, der erinnert zurück, wie war das etwa 1500 vor Christus, wo der Mose gelebt hat. Das Volk Israel war über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte unterdrückt von den Ägyptern. Sie mussten als Sklaven arbeiten, Frondienst, unbezahlte Arbeit für die Ägypter machen. Der Pharao, der König der Ägypter, der hat es grausam ausgenutzt, dass er die Israeliten bei sich im Land hatte. Und die Israeliten, die mussten so fest unter dem Pharao leiden, dass sie angefangen haben, Gott anzurufen. Wie lange willst du dieses Unrecht noch, wie lange willst du da noch zuschauen? Wann, Herr, greifst du endlich ein? Die Kinder Israels, so lesen wir in der Heiligen Schrift, haben zum Herrn geschrien. So fest war das Unrecht, dass sie geschrien haben, nicht nur so im stillen Kämmerlein, sie haben geschrien, dass Gott doch endlich diesem Unrecht ein Ende setzt. Und Gott hat sich erbarmt über die Israeliten. Und dieses Erbarmen, dieses gnädige Handeln Gottes ging einher mit was? Mit dem richtenden Handeln. Gott hat den Pharao gerichtet für sein Unrecht, das er begangen hat. Dem Pharao gegenüber war er nicht gnädig und barmherzig. Und den Kindern Israels gegenüber war er gnädig und barmherzig. Und das war ein und dieselbe Handlung. Gottes Recht schaffen, Gottes Gerechtigkeit und sein gnädiges Handeln geht Hand in Hand einher. Das ist nicht voneinander zu trennen. Wenn Gott ein gnädiger Gott ist, dann bedeutet das immer auch, dass er das Böse bestrafen wird. Übrigens, das sehen wir nicht nur hier an diesem Beispiel so, sondern das sehen wir auch, wenn wir ins letzte Buch der Bibel hineinschauen, ins Buch der Offenbarung. Da lesen wir in Offenbarung 6, die Verse 9 und 10 folgendes. Dort geht es um die zukünftigen Siegelgerichte, wo Gott schaffen wird. Und da ist von den Märtyrern die Rede, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus ihr Leben verloren haben. Und da heißt es: Und als das fünfte Siegel, und als er es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Bei dieser Bitte von den verstorbenen Märtyrern, da geht es jetzt nicht um persönliche Rachegelüste von den Verstorbenen, sondern da geht es darum, dass sie eine Sehnsucht haben, Gottes Gerechtigkeit, die möge doch endlich sichtbar werden. Das Böse, das soll bestraft werden. Den Ungerechtigkeiten soll ein Ende gesetzt werden. Wann ist das endlich soweit? Und das gnädige Handeln Gottes, seine Liebe, die soll doch überall sichtbar werden. Aber Gott setzt das nicht sofort in die Tat um, sondern er wartet noch. Und warum wartet Gott noch? Weil er den Menschen Zeit gibt zur Umkehr. Denjenigen, die in Ungerechtigkeit sind, die noch Böses verüben, die sollen noch Zeit haben zur Umkehr. Das war in der Vergangenheit so. Beim Pharao, Gott hat lange Zeit gewartet und wie Zeit zur Umkehr gewesen, das ist in der Zukunft so und das ist auch bei uns heute so. Haben wir das vor Augen? Solange Gott das Böse noch nicht endgültig besiegt, gibt er den Menschen Zeit zur Umkehr. Und jetzt können wir uns fragen, haben wir dieselbe Einstellung wie Gott? Wenn da vielleicht Menschen sind in unserer Umgebung, die an uns Unrecht begangen haben, haben wir ihnen gegenüber eine Gesinnung der Gnade und der Liebe? Sehnen wir uns danach, dass sie zur Umkehr kommen? Oder haben wir in uns eher Rachegelüste? Ja, diese Einstellung, wie Gott sie hat, Zeit zur Umkehr, die Umkehr von denen, die auf falschem Weg sind, das soll doch unser Herz prägen. Und wenn wir uns vornehmen, diese Einstellungen auch in unsere Herzen aufzunehmen, da wollen wir eins nicht vergessen, nämlich wie gnädig und barmherzig Gott auch uns selbst gegenüber gewesen ist. In den Versen 8 bis 14, da erinnert der David daran, wie Gott gnädig und barmherzig seinem Volk gegenüber ist. Das Volk Israel, das war ja ein halsstarriges Volk, ein widersinniges Volk. Immer wieder ist es eigene Wege gegangen, hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und doch ist Gott seinem Volk immer wieder mit Liebe und Barmherzigkeit und großer Geduld begegnet. In Vers 10, da heißt es, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unseren Missetaten. Und weiter heißt es in Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ja, in 5. Mose 7, Vers 7, da lesen wir davon, dass Gott sein Volk nicht deshalb erwählt hat, weil es so super gut gewesen ist, weil es stark und kräftig gewesen ist, sondern er hat es erwählt, warum? Aus lauter Liebe, aus lauter Gnade, um seine Verheißungen zu erfüllen, dass er den Erzvätern von Israel gegeben hat. Und wir sehen jetzt an Israel, wie Gott geduldig und gnädig mit seinem Volk gewesen ist. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, da müssen wir doch auch sagen, wie oft sind wir selbst unseren eigenen Wege gegangen und haben nicht gefragt, was Gott von uns will. Vielleicht im Umgang mit den Finanzen, da haben wir selber geschaut, was wollen wir und wie können wir am besten selbst unser Geldvermögen vermehren. Und haben gar nicht gefragt, was will Gott eigentlich, wie wir mit unserem Geld umgehen. Oder wenn es darum ging, vor anderen Menschen gut dazustehen. Man will ja gut angesehen werden von den anderen Leuten am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Und dann haben wir eher gemacht, was uns gut vor ihnen dastehen lässt und haben gar nicht so sehr gefragt, was will Gott, wie ich eigentlich lebe. Und bei unseren Prioritäten, die wir setzen, auch da können wir uns fragen, wie sieht es da bei uns aus? Gehen wir unsere eigenen Wege oder setzen wir unsere Prioritäten auch in unserer Agenda so, wie es Gott will? Und jetzt können wir uns auch fragen, wie sieht das bei uns aus mit den Geboten? Gibt es hier oder da ein Gebot Gottes, das wir bewusst oder unbewusst übertreten haben? Vater und Mutter ehren, nicht begehren, nicht neidisch sein, nicht töten. Ja, vielleicht können wir sagen, wir sind sehr gut drin, nicht zu töten. Das haben wir noch nie gemacht, aber im Neuen Testament, in der Bergpredigt, da steht ja, wer zu seinem Nächsten sagt, du nichts nutzt, du narr, der hat schon getötet. Wir können auch mit Worten töten. Und es gibt viele Bereiche, wenn wir uns jetzt aus dem Lichte Gottes anschauen, wo wir entdecken müssen, da gibt es ja die ein oder anderen dunklen Flecken. Und vor allem, wenn wir das höchste Gebot Gottes vor Augen haben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie oft haben wir dieses Gebot unterlassen? Wie oft haben wir das unterlassen, Gott von ganzem Herzen zu dienen und unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst? Ja, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, dann müssen wir eigentlich bekennen, jeder von uns ist schuldig gewesen. Und da können wir nur dankbar sein für Gottes große Gnade, für seine große Geduld mit uns, dass er uns nicht vergilt nach dem, was wir alles tun, sondern dass er uns die Sünden vergibt. Und wenn Gott uns die Sünden vergibt, da vergibt uns Gott die Sünden nicht einfach so, dass er unsere Schuld da unter den Teppich wischt, sondern er hat sich das unglaublich viel kosten lassen. Er vergibt uns die Schuld und bleibt doch gleichzeitig ein gerechter Richter. Und das kann er tun, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz gestorben ist. Dort am Kreuz hat Jesus für unsere Sünden gezahlt. Gott hat unsere Sünden auf Jesus gelegt. Jesus trug die Strafe, die wir verdient hätten. Und deshalb kann Gott uns die Sünden vergeben. Er tut Jesus richten für unsere Vergehen. Und deshalb kann er uns gegenüber gnädig sein. Gottes Gnade und sein Recht, seine Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen. Und das wird am Erlösungswerk von Jesus, was er durch seinen Tod und durch seine Auferstehung für uns gebracht hat, wunderbar uns vor Augen gestellt. Und jetzt wird in unserem Psalmtext uns genial vor Augen gemalt, was das bewirkt. Wenn Gott uns die Sünden vergibt, in Vers 12, da heißt es, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung vergeben. Sofern der Osten vom Westen ist, es steht hier nicht, sofern der Süden vom Norden ist, wisst ihr warum? Weil die Entfernung vom Südpol zum Nordpol kann man ganz genau messen. Das sind ungefähr 20.015 Kilometer. Und es gibt keinen Westpol und es gibt keinen Ostpol. Das kann man nicht messen, weil die Erde dreht sich so rum und nicht so rum. Und es steht hier nicht so eure Schuld, die wird 20.015 Kilometer von euch entfernt, sondern die wird unendlich von euch entfernt. So groß ist Gottes Gnade, so unendlich ist das Erlösungswerk, das Jesus für uns vollbracht hat. Und wenn wir das vor Augen haben, was löst das in dir aus? Diese unendliche Gnade Gottes, dass er dich erwählt hat, du zum Teil vom Volk Gottes werden konntest, aus lauter Liebe. Nicht, weil du irgendwas Besonderes geleistet hast, sondern weil er dich angenommen hat im Glauben an Jesus und dich zu seinem Kind gemacht hat. Aus Liebe hat er das gemacht. Was löst das bei dir aus? Oder was löst das bei dir aus, wenn du auf seine Liebe schaust? Dass Jesus die Strafe für deine Sünden getragen hat, diese Qualen am Kreuz erlitten hat. Und was löst das in dir aus, wenn du vor Augen hast, wie klein, wie unendlich klein du eigentlich vor Gott bist? Wir sind ja wie ein kleines Staubkorn im großen Weltall und Gott hat Acht auf dich und er hat dich lieb. Er gibt auf dich Acht. Was löst das in dir aus? Eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, kann das die Gnade Gottes bei uns nur eins auslösen. Dank und Anbetung. Dank und Anbetung. Und die wollen wir Gott auch bringen. Am Morgen, wenn wir aufwachen, wollen wir ihm danken für den neuen Tag, für seine Gnade und für seine Liebe, die am neuen Tag für uns da ist. Und am Abend, da wollen wir danken für seine gnädige Hand, mit der er uns durchgetragen hat, durch den Tag, durch die Herausforderung des Tages. Und wenn wir merken, im Laufe des Tages sind wir irgendwie schuldig geworden, da wollen wir seine Gnade ganz neu für uns in Anspruch nehmen und sagen, Herr, es tut mir leid. Und dürfen dann mit einem gereinigten Gewissen in die Nacht gehen. Und wir dürfen uns ihm anbefehlen, wissen, dass er uns nicht fallen lässt. Die Gnade Gottes, die löst in uns Dank und Anbetung aus. Aber noch etwas anderes, nämlich die Gnade Gottes will bei uns auch auslösen, dass wir ein Leben führen, das auf Gott ausgerichtet ist. Dass wir ihn fürchten oder aus der Perspektive vom Neuen Testament könnte man auch sagen, das Leben in der Nachfolge von Jesus. Dass wir hier ganz neu motiviert Jesus mit Haut und Haaren nachfolgen. Achten wir darauf. In den Versen 17 und 18 unseres Psalms, da lesen wir, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gnade und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund halten und bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Es ist wichtig, dass wir sehen, es heißt hier nicht, die Gnade des Herrn erhalten wir dann, wenn wir ihn fürchten. Nein, die Gnade Gottes ist ein Geschenk, wo wir nicht erarbeiten können. Wir können sie nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk. Wenn es hier heißt, die Gnade des Herrn währt ewig über denen, die ihn fürchten, dann geht es hier vielmehr darum, dass wir, die wir die Liebe und Gnade Gottes erfahren haben, dass wir auf die Gnade Gottes auch in rechter Weise ihm antworten. Dass wir auf Gottes Liebe reagieren, so indem wir ihn zurücklieben. Und wie können wir Gott seine Liebe erwidern? Einmal darin, indem wir ihn fürchten. Gott fürchten, das bedeutet nicht Angst vor Gott haben, sondern Gott fürchten, das bedeutet, dass wir in Ehrfurcht unser Leben führen vor Gott. Dass wir unser Leben führen, indem wir vor Augen haben, Gott ist ein mächtiger Gott, Gott ist ein großer Gott, der uns seine Liebe erwiesen hat. Und jetzt wollen wir ihm gefallen. Wir wollen nicht in erster Linie den Mitmenschen gefallen. Wir wollen nicht in erster Linie uns selbst gefallen. In erster Linie wollen wir Gott gefallen. Darum geht es, wenn wir Gott fürchten. Und als zweites können wir Gott unsere Liebe dadurch zeigen, indem wir seinen Bund halten. Wir wollen ihm treu sein. Wir wollen Gottes Bund halten, indem wir treu Jesus nachfolgen. Und zuletzt können wir Gott unsere Liebe auch dadurch zeigen, indem wir seine Gebote halten. Bei Gottes Gebote halten, da geht es nicht darum, dass wir einfach ein gesetzliches Leben führen, sondern wenn wir Gottes Gebote halten, dann doch zuerst aus der Perspektive, Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat so sehr uns geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Etwas Größeres kann es gar nicht geben. Unendlich ist Gottes Liebe zu uns. Und wenn dieser Gott, der uns liebt, uns Gebote gibt, dann sind das gute Gebote. Und jetzt zeigen wir Gottes Liebe ihm darin, indem wir uns daran halten, indem wir uns an Gottes Wort orientieren. Damit bringen wir zum Ausdruck, wir vertrauen Gott. Wir lieben ihn. Wir vertrauen ihm. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns seine Gnade erwiesen. Und wir wollen ihn zurücklieben, indem wir ihn fürchten, indem wir treu sind, seinen Bund halten und indem wir seine Gebote halten. Und wo wir so aus der Beziehung zu Gott herausleben, er liebt uns, wir lieben ihn, da haben wir eine wunderbare Verheißung. Hier im Psalmtext, da haben wir gelesen, wir sind ja klein wie ein Staubkorn, oder in Vers 15, da heißt es, die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. So klein sind wir Menschen eigentlich vor Gott und so vergänglich. Aber Gott in seiner Gnade verspricht uns, die wir zu ihm gehören, seine ewige Gnade. Es heißt hier, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Wenn wir eines Tages nach unserem irdischen Leben in die ewige Herrlichkeit eingeht, dann wird Gottes Gnade an uns vollendet. Dann wird Gottes Gnade an uns vollendet. Und wisst ihr, was dann passiert in der Ewigkeit? Da werden wir über Gottes Gnade noch viel mehr staunen können, wie wir das hier auf der Erde machen können. Der Dank und die Anbetung Gott gegenüber für das, was er für uns getan hat, seine Geduld, mit der er uns begegnet ist, das wird noch viel, viel größer sein wie hier. Und wenn wir auf das schauen, seine Gnade für uns ist ewig. Und in Ewigkeit werden wir ihn darüber anbeten. Da wollen wir schon jetzt damit anfangen und wollen im Unterwegssein auf dieses Ziel hin ein Anliegen haben, noch möglichst viele Mitmenschen auf diesen Weg mitnehmen, dass auch sie diese wunderbare Gnade Gottes kennenlernen können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir können eigentlich nur staunen über deine große Gnade und Barmherzigkeit, über deine Geduld, die du zu uns hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dort das gerechte Gericht getragen hast für unsere Sünden, das uns hätte treffen dürfen. Aber gleichzeitig hast du uns da deine große Liebe erwiesen und das wollen wir nicht vergessen. Und wenn wir in unserem Alltag leben, da wollen wir dich loben und danken, dich ehren, weil du so gut bist. Hilf du uns, aus Ehrfurcht unser Leben zu führen. Hilf du uns, treu zu sein in der Nachfolge. Wir wollen deine Gebote beherzigen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus deinem Geist heraus und mit der Motivation von deiner Liebe im Bewusstsein, dass du es gut zu uns meinst. Und Herr Jesus, so viele Menschen, die wissen nicht, was es bedeutet, deine Gnade zu kennen. Gebrauch du uns als deine Werkzeuge, dass noch viele Menschen die Gnade Gottes, die du uns erwiesen hast, kennenlernen dürfen. Und ganz herzlichen Dank für die Aussicht, die wir haben dürfen, eines Tages in der Ewigkeit, eine Ewigkeit lang, dich zu anbeten, dich zu loben für die unfassbare Gnade und Liebe, die du uns erwiesen hast. Danke, dass wir diese Perspektive haben dürfen. Amen.